Australien bekommt heute seine erste Heilige. Wie die Bangkok Post berichtet, wird Papst Benedikt XVI. Die Nonne Mary MacKillop heilig sprechen. Oh Gott, heiraten. Voraussetzung dafür ist unter anderem der Nachweis eines Wunders.
Komport Nummer 235 auf Weiß-App. Hallo und herzlich willkommen zum 235. Komport, den ich am heutigen superstürmischen Freitag, dem 12. November 2010, aufgenommen habe.
It is 12:28.
Gerade geworden, ja. Heute ist es nicht nur super stürmisch, aber dafür nicht regnerisch. Den Regen, da hatte ich eigentlich mehr Befürchtungen vor, aber Gott. Ja, Wind mit bis zu 81 km/h, genau. Wie das NTFS-Dateisystem mit NT-Technologie. Genau, den Wind meine ich. Im Intro habe ich versteckt, ist aus einer D-Radio Wiesn Redaktionskonferenz irgendwann Ende Oktober. Ich meine 29. Der Papst, der die Nonne heiligens wird. Aber ja. Was es heute gibt, ist erstmal im Titel habe ich versteckt einen großen Major Epic Fail, den der ach so sichere Ausweis hingelegt hat. Nicht der Ausweis selber ist nämlich angreifbar wie sonst was, sondern die App dahinter, also die Anwendung. Details dazu habe ich in Teil 2, glaube ich, versteckt. Muss ich doch gleich mal gucken, wo hatte ich die denn versteckt? Oder war die in 3? Ne, in Teil 2. Genau, 3.5. Ansonsten gab es einen Castor-Transport, der auch ganz ordentlich Wellen gemacht hat. Den hatte ich ursprünglich eigentlich für Teil 3 vorgesehen, habe ihn dann aber noch ganz spontan in Teil 2 verschoben. Weswegen der jetzt in Teil 2 stattfindet und ich in Teil 1 sage, ja, der kommt in Teil 3. Ansonsten alle möglichen lustigen und insbesondere unlustigen Neuigkeiten. G20, was jetzt irgendwie auch am Wochenende stattfindet, ist da allerdings noch nicht mehr drin. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach hier dran bleibt, das ist der Wind und Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke, wo Space immer noch ein an sich flugtaugliches Shuttle auf der Erde rumsteht. Und warum das denn da immer noch rumsteht und wie es denn da nun weitergeht. Ein paar Fanboy-Neuigkeiten. Noch kein iOS 4.2, aber dafür immerhin Gerüchte darüber. Eine Mafia-Ecke und mehr. 11 Grad, die angeblich partly sunny sein sollen, was ich so überhaupt nicht bestätigen kann. Cool Greetings. Die 11 fühlen sich entweder wie 11 oder wie 8 Grad an. Und der Wind macht 28 bis 61 km/h aus dem Westen. Immerhin keine 81 mehr. Aber ja. Scheiße, ist das windig. So, da bin ich dann wieder. 11.37 Uhr haben wir es übrigens. Wenn ich hier schon gerade aufs iPhone drauf gucke, kann ich das ja auch mal erwähnen. So, und zwar hätten wir hier jetzt als erstes mal eine Meldung aus der Windows Phone 7 Series TM mit TM, Windows TM, TM, TM. R. Und zwar gab es eine Meldung am letzten Freitag, dass Microsofts neues Mobilbetriebssystem Windows Phone 7 wie alle anderen großen Mobiltelefonbetriebssysteme auch einen Kill-Switch bekommt oder enthält für auf dem Gerät installierte Anwendungen. Der Microsoft-Manager Todd Briggs sagte gegenüber US-Medien, dass Microsoft die Tools habe, Anwendungen aus der Ferne zu löschen. In manchen Fällen reiche es nicht aus, schädliche Anwendungen nur aus dem Online-Shop zu entfernen. Microsoft will aber nach seinen Angaben von der Fernlöschmöglichkeit nur in Ausnahmefällen Gebrauch machen. Das Übliche. Ja. Und zwar schaue das Windows Phone beim Verbinden mit dem Marketplace nicht nur nach Aktualisierungen, sondern auch nach Aufforderungen zum Löschen eines Programms. Zudem habe man die Möglichkeit, die Löschaufforderung per Push auf die Geräte zu bringen. Briggs wollte keine Beispiele nennen, er nannte lediglich Sicherheits- und Datenschutzgründe als mögliche Auslöser. Laut Briggs liegt der Fokus von Microsoft darauf, die Anwendungen vor der Übernahme in den Windows Phone Marketplace ausgiebig zu testen. Also, das ist ja im Wesentlichen eine Funktion, Die haben sowohl iPhone als auch Android als auch eben jetzt hier Windows Phone 7. Und komischerweise gab es nur ein einziges Mal mit so einer Geschichte eine große Aufregung, und zwar als rauskam, dass Apple die in die iPhones mit eingebaut hat. Na, danach war dann irgendwie stiller. Als bekannt wurde, dass Google das Ding sogar schon genutzt hat, gab es keine Aufregung. Jetzt hier zu der Windows Phone Meldung gibt es auch keine Aufregung. Und ich frage mich, warum zum Kuckuck ist es eigentlich so schlimm, wenn Apple so eine Funktion einbaut, aber nicht genauso schlimm, wenn andere Telefonfirmen, andere Telefonbetriebssystemhersteller, die da einbauen. Hä? Ja, also würde mich mal interessieren. Ja, weil ich habe noch so im Hinterkopf ja die große Aufregung. Oh mein Gott, Apple kann alle Anwendungen löschen. Skandal! Und als dann rauskam, Google kann das auch. Schweigen. Jetzt kommt raus, Microsoft kann es auch. Schweigen. Interessant. Ja, irgendwo hier gab es dann auch die Meldung, dass Apple führt angeblich eine schwarze Liste von erwünschten iOS-Anwendungen. Bislang ist aber nicht klar, ob Apple damit Anwendungen auf den Geräten stilllegen kann. Löschaktionen seitens Apple sind bislang nicht bekannt geworden. Na, oder anders ausgedrückt, das ganze Aufgerege hat in den inzwischen fast 2,5 Jahren, die es den App Store gibt, zu keinen bekannten Löschungen geführt. Was nicht heißt, dass es keine Löschungen gibt, aber es weiß zumindest niemand von irgendwelchen Löschungen. Was dann schon nahelegt, dass also die Anzahl Löschungen doch im sehr niedrigen Bereich sein dürfte. So, dann ist die unendliche Space-Geschichte natürlich auch wieder weitergegangen. Und im Gegensatz zu dem, was ich letzte Woche noch während der Aufnahme gehofft hatte, nämlich dass ein Shuttle-Start stattfinden würde an dem Abend, hat der Shuttle-Start dann auch nicht stattgefunden. Das habe ich noch auf dem Weg nach Hause mitgekriegt, deswegen konnte ich mich dann wieder ein bisschen entspannter da um Podcast-Produktion und Co. kümmern. Und zwar, der Shuttle-Start wurde abgeblasen, als rund um die GUCP, Ground Umbilical Carrier Plate, mal wieder austretender Wasserstoff gemessen wurde. GUCP, da hatten wir schon mal zwei Missionen große Probleme mit, ist am externen Tank eine Stelle, wo halt ein Rohr im Wesentlichen angebracht ist. Und das ist dafür da, dass der Wasserstofftank, wenn er dann voll ist, ein bisschen Platz hat, um überschüssigen, gasförmigen Wasserstoff loszuwerden. Damit der dann auch weit genug vom Shuttle weggeführt wird, dass wenn da die Triebwerke auf der Höhe vorbeikommen, der nicht gerade in eine Wolke aus schickem, hochentzündlichem Wasserstoff, Sauerstoffgemisch reinrauscht, sondern der Wasserstoff halt weit genug weg ist. So, und da ist also Wasserstoff ausgetreten und das ist nicht gut. Das ist vor allen Dingen auch in der Menge gewesen, die so hoch war, dass das auf gar keinen Fall ging, höher als bei den zwei Missionen, wo es schon mal aufgetreten war und wo dann die Starts auch abgebrochen wurden entsprechend. Und ja, entsprechend haben sie dann abgebrochen. Stückchen später ist ihnen dann noch aufgefallen, huch, der externe Tank hat übrigens einen, in seinem großen Schaumstoff-Dingens, also der rostrote externe Tank, da ist ein Riss im Schaumstoff. Ups. Und zwar an der Seite, wo das Shuttle ist. Und so Riss im Schaumstoff an der Stelle, die relativ weit vorne liegt, das kommt man gar nicht gut. Weil die Wahrscheinlichkeit gigantisch ist, dass dann das Stück Schaumstoff sich lösen würde, gegen das Shuttle prallen würde und bei den Geschwindigkeiten, bei denen es das dann tun könnte, durchaus entsprechend große Schäden hinterlassen könnte. Und das will nun keiner. Und entsprechend kam dann auch raus, okay, das Ding alleine hätte auch für einen Abbruch gereicht. Nur ist der Riss halt erst aufgefallen, als sie schon dabei waren, wieder den Treibstoff aus dem Tank rauszuholen. No, von daher. Ja, dann hieß es erst so, ja, okay, wir gucken mal, dass wir irgendwie in ein paar Tagen nochmal einen Versuch machen können. Aber das haben sie dann gleich abgeblasen. Das konnte man dann auch völlig knicken. Da hatten sie erst irgendwie einen 42-Stunden-Turnaround. Nee, 72-Stunden-Turnaround, so. Und ja, jetzt ist der nächste Termin 30.11., ein Dienstag, wo Vormittag hiesiger Zeit, Nacht oder ganz früher Morgen dortiger Zeit wieder ein Shuttle-Start-Versuch stattfinden könnte. Vorher geht's halt nicht wegen, was war's, Beta-Engel-Cutout? Beta-Cutout. Also im Wesentlichen, wenn jetzt das Shuttle da hochfliegen würde und eine volle Missionsdauer da oben verbringen würde, dann hätte es das Problem, dass die ISS relativ zur Sonne in dem Winkel steht, dass das Shuttle zu warm würde. so zu warm, dass die Kühlungssysteme vom Shuttle das nicht ausgleichen könnten und das wäre halt übel. Entsprechend gibt es dann halt Zeiten, da können sie nicht hin. Dann ist also jetzt 11. November bis, was war's? Irgendwann ein paar Tage später ist dann wieder ein Startfenster. Wenn sie das auch nicht schaffen sollten, dann heißt es allerdings nach allem, was ich so mitgekriegt habe, bis Februar weiter warten. Aber gut, jetzt ist also erstmal angesagt warten. Und das geht halt so, ne? So, am Mittwoch gab es dann die Meldung bei NASA Spaceflight, dass die Techniker den Schaumstoff da an der Stelle, wo es den Riss zu sehen gab, abgemacht haben. Weil der muss ja eh ab. Ne? Und dann mal gucken, wo kam es denn her. Und darunter haben sie dann Risse gefunden. In dem Metall vom externen Tank. Und ich dachte erst, ach du Scheiße. So, aber dann durfte ich mich belehren lassen von Leuten, die es besser wissen, dass da an der Stelle, wo die Risse aufgetaucht sind, nicht direkt darunter ein Tank ist, sondern das ist Intertank. Und was da gerissen ist, ist auch überhaupt nicht irgendwie Hülle von irgendwas, sondern das sind eigentlich nur Versteifungsrippen, die da angebracht sind. Und inzwischen habe ich auch schon gelesen, ja, man hätte wahrscheinlich mit den Rissen sogar starten können. Also die strukturelle Integrität von dem ganzen Tankgebilde ist nicht so fragil, dass es den dann auf dem Weg nach oben zerrissen hätte. Aber halt der Schaumstoffriss alleine hätte halt eh dafür gesorgt, dass sie hätten abbrechen müssen. Ja, weil wenn der gegen das Shuttle knallt, ganz übel. Auf der anderen Seite hätte der, also wenn er quasi 180 Grad um den Tank rum gewesen wäre, der Riss, das wäre nicht ganz so schlimm gewesen, weil das fällt halt ab und das kann halt nicht so einfach gegen das Shuttle kommen. Weil da ist so ein ganzer externer Tank im Weg. Ja, und ob das nur irgendwie gegen den externen Tank ditcht, das ist Schnurz. Aber ja. Nun gut, was sie jetzt da machen ist, sie haben sich das jetzt aus der Nähe angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen, okay, sie können da einfach ein Doubler, eine zweite Metallschiene drüber tackern, dann passt das schon. Das haben sie beim Tank, der für STS-134, für die nächste Shuttle-Mission vorgesehen ist, auch schon in MEF gemacht. Also da ist der Tank schon an einer Stelle mit so einem Riss gewesen während der Produktion und das haben sie dann da halt genauso repariert, wie sie es jetzt am Pad reparieren wollen. So, reparieren und dann halt wieder Schaumstoff da drauf bappen. Den Schaumstoff brauchen sie ja eigentlich auch nur, damit sich halt der Tank außen nicht ganz so kalt ist, wie er mit flüssigem Wasserstoff, flüssigem Sauerstoff da drinnen eigentlich von sich aus werden würde. Und das brauchen sie eigentlich nur, damit sich da kein Eis an dem Tank sammelt. Und warum wollen sie da kein Eis haben? Naja, wenn das Eis runterfällt von dem Tank und gegen das Shuttle ditcht, ist es noch viel schlimmer als Schaumstoff. Deswegen, was man so bei Apollo-Saturn-Raketenstart sehen konnte, was da alles runtergefieselt ist, das war durchaus Eis. Aber bei denen war es egal, weil halt die Personen oben saßen und das Eis halt da drunter stattfand. Und das ist halt eine der Designprobleme vom Shuttle. Aber ja, so, wo sie halt jetzt gucken müssen, ist, dass sie nach der Reparatur brauchen sie 4 Tage, muss der Schaumstoffquatsch, den sie da drauf bappen, dann ausheilen, bevor sie den wieder in einem Zustand haben, dass man da einen Startversuch mit versuchen könnte. Und wo sie halt auch dran sind bei der GUCP, da haben sie jetzt auch schon eine Stelle gefunden, ja, das sieht so aus, als hätte es da einfach das eine Siegel, das wäre halt irgendwie total gaga. Das tauschen sie jetzt aus und dann mal gucken. So, dann gab es eine Meldung, James Webb-Teleskop wird teurer, nämlich der Hubble-Nachfolger. Und zwar gibt es die Berechnungen, Expertin vom US-Senat haben berechnet, dass das Ding 6,5 Milliarden Dollar kosten würde, 1,5 Milliarden mehr als gedacht. Und diese Experten, die sind dann auch der Frage nachgegangen, warum die Kosten so dermaßen explodieren. Ihr Ergebnis, Fehler in der Finanzplanung und beim Projektmanagement. Das James Webb Space Teleskop sollte eigentlich in 4,5 Jahren seinen berühmten Nachfolger Hubble ablösen, aber auch der Zeitplan steht wegen der Finanzierungsprobleme jetzt auf der Kippe. Ist eine Meldung aus D-Radio Wissen, den Wissensnachrichten, die inzwischen übrigens Creative Commons lizenziert sind. Das heißt, das hier muss ich nicht mal mehr als Zitat tarnen, sondern kann es einfach so mitnehmen. Und ich hätte es sogar auf Webseiten tragen können. Aber ja. So, Fanboy-Neuigkeiten. Der E-Plus-Chef hat verkündet, dass er im Wesentlichen das iPhone nicht kriegt, weil was er gemacht hat, ist sich hinzustellen und zu sagen, ja, ach, Apples Siegeszug mit dem iPhone, der ist ja bald zu Ende. Apple wird in 2 Jahren beim Marktanteil nicht mehr da sein, wo sie heute sind, sagte Thorsten Dirks in dem Handelsblatt. Das Apple-Handy werde im Smartphone-Segment an Bedeutung verlieren. Android wächst viel schneller. Nun ja, bei Android ist das Problem, dass halt jeder, der sich dafür interessiert, feststellen kann, dass der Markt doch recht segmentiert ist. Da gibt es halt so alle möglichen Geräte gegen Apple. Die haben halt immer genau ein Gerät auf dem Markt, das es in 2 Ausbaustufen gibt und gegebenenfalls auch in 2 verschiedenen Farben. Je Ausbaustufe, gut, ein iPhone 4 wird halt wohl nichts mit 2 verschiedenen Farben. Aber also im Wesentlichen 4 Modelle, die alle vom Grundsatz her genau dasselbe können. So, und der E-Plus-Chef stellt sich also hin und sagt, ach, das mit Apple, das ist ja eh bald vorbei. Und ich habe da einfach mal nur die Überschrift genommen von dem Heise-Artikel und habe den kommentiert mit, ach, der E-Plus-Chef verkündet, das iPhone kommt nicht zu uns. Na, weil so wie der da rumgetönt hat, das las ich einfach mal schlicht und ergreifend nach, ja, ach, das ist ja eh alles doof. Ja, warum wird er wohl sowas verkünden? Na, wahrscheinlich, weil E-Plus einfach mal außen vor bleibt. E-Plus ist ja auch der einzige Provider in Deutschland, der kein iPhone offiziell bekommt. Na, also von daher, ist der Hund eigentlich irgendwo angebunden oder steht er da nur so? Dann kommt er irgendwann bei Gelegenheit auf mich zugerannt. Na, also im Wesentlichen, der E-Plus-Chef, der hat also rumgetönt. Ja, lassen wir ihn. Na, was ich halt interessant finde, E-Plus ist halt hier in Deutschland der einzige Provider, der hier auf dem Markt rumtobt. Netzbetreiber, der kein iPhone selber verkauft. Ja, 11.50 Uhr haben wir es dann. So, dann sollte eigentlich der Weckerfehler in iPhone 4 behoben sein. Scherz daran ist, kann ich so nicht bestätigen. Weil was ich bestätigen kann, ist, ein neu angelegter Wecker funktioniert. Da habe ich jetzt zu meinen üblichen Weckern einfach noch 2 zusätzliche Wecker angelegt. Die funktionieren. Die Originalwecker sind allerdings immer noch 1 Stunde zu spät. Ja, das soll alles gefixt sein mit iPhone 4 2. Da warte ich ja noch händeringend drauf. Aber ja. Frage ich mich nur, wie es eigentlich sein kann, dass an dem Sonntag nach der Zeitumstellung mein Weckertest nicht funktioniert hat. Nun ja. So, am Mittwochabend ist dann macOS 10.6.5 rausgekommen. Mit ganz vielen tollen, bunten Verbesserungen, bla, Fasel. Alles irgendwie nicht so richtig dolle spannend. Deswegen, ja, gibt's. Was gerüchtet wurde, was an dem Tag auch noch hätte rauskommen sollen, iTunes 10.1, was man nämlich braucht, um iPhone und iPad auf 4.2 aktualisieren zu können, ist bisher nicht gesichtet worden. Genauso wenig wie iPhone/iPad, also iOS 4.2 bisher gesichtet wurde. Die Gerüchteküche murmelte da was von, ja, das sollte jetzt am Freitagabend, 19 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, rauskommen. Aber da gab es das Gerücht, dass es da noch einen Fehler im Wi-Fi gäbe, der dann nochmal mindestens 1 Woche Verschiebung aufbringen könnte. Dann gab es das Gegengerücht, nein, also den Fehler gibt es, aber der bedeutet nur eine Verschiebung bis 16. November. Brr. Ich will im Zweifelsfall einfach nur ein multitasking-taugliches iPad. Der Rest ist mir dann erstmal relativ unwichtig. Also ich meine, okay, wenn es dann nicht stabil im WLAN bleibt, wäre halt übel, aber nur ja, also bisher gibt es keine offiziellen Aussagen, wann 4.2 rauskommt. Was es inzwischen gibt, sind diverse Ankündigungen. Na, Apple wirbt dann auch für 4.2 und es gibt die ersten Anwendungen, die auch zugelassen werden in den App Store, die 4.2 Features kriegen. Aber 4.2 ist halt noch nicht verfügbar. Und wie gesagt, heute früh gab es also das Gerücht, dass das sich noch ein bisschen verschieben könnte. So, Mafia-Meldungen. Verdi hat dann nämlich nochmal eine Runde nachgetreten. Gab es bei Netzpolitik die Meldung. Vor einer Woche hatten wir darüber berichtet, dass Verdi ein Positionspapier zum Urheberrecht beschlossen hatte, was irgendwie vergleichbar mit der Stoppschilder-Idee ist, die im vergangenen Jahr in der Diskussion war. Einige Leser haben sich als Verdi-Mitglied an ihre Organisation gewandt und wollten mehr zur Intention erfahren. Uns liegen Mails vor, wo Verdi der Meinung ist, wir würden hier bewusst oder unbewusst irreführend berichten. Wenn man sich die Position dazu im Papier nochmal genauer durchliest, stellt man fest, dass an dem Vorwurf was Wahres ist. Ziel ist, technische Instrumente zu finden, die es ermöglichen, dass beim Aufruf einer Seite mit illegalem Angebot und ohne Registrierung der NutzerInnen-IP auf dem Monitor eine von dazu legitimierten Institutionen vorgeschalteter Information über die Rechtswidrigkeit des Angebots und dessen Nutzung erscheint. Konkret steht da nicht, dass man Stoppschilder verwenden könnte. Statt Stoppschilder könnte man zum Beispiel auch große Ausrufezeichen verwenden. Deswegen ist die Netzpolitik, Meldungen, dass da Stoppschilder hin sollen, völlig falsch. Ist doch offensichtlich. Da steht doch gar nicht, was da für ein Hinweis hinkommt. Dass da allerdings die Technologie, die man braucht, um da irgendwelche Hinweise vor Webseiten erscheinen zu lassen, genauso wie den lustigen Button in der Button-Lösung von der Bundesregierung, wenn man den verlässlich installieren will, dann muss man das halt von Provider-Seite aus dafür sorgen, dass die Datenübertragung in die Datenübertragung eingegrätscht wird und ein Hinweis da implantiert wird. Oder eben ein Button. Ja, und wenn man das tut, dann ist man von Zensursolar genau keinen einzigen Millimeter weit entfernt, weil das ist genau die Technik, die man dafür braucht. Und von daher, im Übrigen sind alle anderen Sorgen natürlich übertrieben. Wenn nun in diversen Beiträgen die Sorge heraufbeschworen wird, mit der Einführung einer technischen Möglichkeit der Seitenkennzeichnung wachse die Gefahr, dass damit die Grundlagen einer Kontrollinfrastruktur geschaffen werden könne, dann haben die AutorInnen solcher Beiträge unser Positionspapier, wie gesagt, bewusst oder unbewusst nicht hinreichend durchdrungen oder verkürzt zitiert. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, dass die Verdi-Pfeifen einfach nicht verstanden haben, was ihnen da gerade vorgeworfen wird. Was dann wiederum die Vermutung nahelegt, dass die Verdi-Pfeifen eigentlich über was reden, wovon sie nicht die geringste Ahnung haben. Das wiederum ist eine Vermutung, die halte ich für nicht an den Haaren herbeigezogen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wahrscheinlich verfügen iRights Info und wir über nicht so viel Technikkompetenz wie Verdi, um das Vorhaben ausreichend zu verstehen, dass die gewünschten Maßnahmen selbstverständlich ohne Nebenwirkungen für unsere Grundrechte und eine offene Infrastruktur des Netzes funktionieren werden. Was blickt da plötzlich mein Ironiedetektor? Ich glaube, der will mir was mitteilen. Na, also, ja. Die Verdi-Dummlaberer. Wir haben irgendwie immer noch nicht kapiert, dass sie sich gerade mit dem gesamten Internet anlegen. Und dass sie, wenn sie keine Ahnung haben, einfach mal dem Herrn nur zuhören sollten und einfach mal die Fresse halten. Das ist manchmal hilfreich. Nicht unbedingt immer, aber manchmal. Vor allen Dingen sorgt es dafür, dass man sich halt nicht noch weiter in die Scheiße reinreitert. Ne, deswegen gibt es dann halt hier auch nochmal einen verbalen Nachtritt für die Verdi-Pfeifen. So, dann hat Döpfner rumgeschwafelt im Handelsblatt. So frei nach dem Motto, ja, das böse Internet und die bösen Suchmaschinen. Und ich habe dann aus den Wissensnachrichten von D-Radio Wissen einfach mal da einen Kurzauszug entnommen. Matthias Döpfner ist nicht nur der oberste Chef im Axel Springer Konzern. Er ist auch ein Visionär, der gleichwohl um die Vergangenheit weiß. In einem Interview des Handelsblattes resoniert er eine Doppelseite lang über die seit Jahren anhaltende Krise der Zeitungen und wie sie angesichts von Laptops, Smartphones und Google da wieder rauskommen. Döpfners Fazit, die Suchmaschinen trügen die Schuld daran. Wenn der Supermarkt kostenlose Butter anbietet, nehmen wir die gerne mit. Dabei geht in dem Interview beinahe unter, dass der Springer-Chef einen bis dato wenig bekannten Begriff prägt. Das stationäre Internet. Was das genau ist, definiert er nicht. Google kennt auch nur 705 Einträge dazu. Nach die Radio-Wissens-Recherchen stellt sich heraus, das Gegenteil von stationär ist mobil. Vor allen Dingen, die bösen Suchmaschinen sind schuld. Also die korrekte Formulierung wäre, wenn ein Bauer kostenlose Butter anbietet, dann wird der Verbraucher die wohl mitnehmen. Denn der Bauer ist derjenige, der hier kostenlos anbietet. Es zwingt ihn doch niemand, seinen Scheiß kostenlos ins Internet zu blasen. Er könnte doch auch einfach sagen, nein, im Internet gibt's von uns gar nichts zu lesen. Dann würden halt auch da keine Werbebanner mitverkauft werden können. Und vor allen Dingen würden die doch immer weiter steigenden Einnahmen im Werbebereich online schlicht und ergreifend gegen Null tendieren. Weil eine Webseite, auf der nichts draufsteht, da wird auch keine Werbung drauf machen wollen. Aber das hat Herr Döpfner irgendwie noch nicht durchdrungen, scheint mir. So wie Herr Döpfner einiges noch nicht durchdrungen hat. Aber ja. So, dann gibt's ein Androidenloch. Die Sicherheitsexperten von Alert Logik haben einen Exploit veröffentlicht, der auf Android-Smartphones eine Hintertür öffnen soll. Kriminelle könnten darüber ein Gerät unter ihre Kontrolle bringen und Trojaner installieren. Dazu genügt es, dass ein Opfer eine präparierte Webseite aufruft. Da gab es auch irgendwo noch Meldungen, dass man mit einer präparierten Webseite auch Anwendungen installieren kann. etc. pp. Der Exploit soll die Hintertür zu Demonstrationszwecken nur auf der fest einprogrammierten IP-Adresse 10.0.2.2 auf Port 2222 öffnen. Ne, 42. Ach, egal. Bla, Fasel, Fasel, bla. Da ist halt ein Fehler, der in Androiden-Betriebssystems Version 2.1 drin ist. In 2.2 ist er nicht mehr, deswegen sagt Google, ja, wir haben den doch ausgebaut. Scherz an der Sache ist nur, dass 2.2 eben längst nicht auf jedem Androiden-Betriebssystemgerät verfügbar ist. Dass es Geräte gibt, die noch auf 1. irgendwas unterwegs sind. Oder 2.1, wie ein Kollege von mir, dem sein irgendwo gekaufter Droid hängt halt auf 2.1 fest und wenn man den dann fragt, du guck mal, ob es ein Update für dich gibt, nö. Na, oder anders ausgedrückt, alles, was da so an Sicherheitslöchern in 2.2 gefixt wurde, ist da halt noch nicht verfügbar. Gut, dass Google sich inzwischen wohl darauf vorbereitet, das Gingerbread Version 2.3 rauszubringen, ist ja nett. Trifft allerdings irgendwie in der Real World nicht unbedingt viele Kunden. Von daher. Samstag gab es dann auch noch Banken-App-Löcher. Einige Androiden-Apps von US-Banken speichern nämlich lokal Passwörter und andere Sachen. Und nun ja, nachdem ja Android so offen ist, kann man da wohl dann auch irgendwie, ohne irgendwie durch fünf brennende Reifen zu springen, an die Daten rankommen. Oder anders ausgedrückt, wer eine von diesen Anwendungen hat, sollte sein Telefon niemals aus den Augen verlieren. Niemals, 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 weil sobald irgendein böser Mensch das in seine Finger bekommt, kann der da hingehen und kann unter Umständen an die Geheimdaten ran. Und wenn er erstmal da dran ist, dann, nun ja, Banken. Ne? Bankeninformationen sind auch völlig unwichtig. Also da gibt es halt ein paar Anwendungen, die speichern Zeug im Klartext. So wie Passwörter. Geht ja mal gar nicht. Aber hey. 12 Uhr. Dann gab es eine Meldung, Oracle hat verkündet, Java, das soll auch was kosten. Es soll irgendwie eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version von Java geben. Wo der gigantische Unterschied sein soll, haben sie allerdings irgendwie noch nicht verkündet. Na, MySQL-Quatsch haben sie ja auch schon kostenpflichtig gemacht. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, Oracle ist auf dem Weg, den sie eingeschlagen haben, einfach mal weiter unterwegs. Sie machen sich einfach mal keine Freunde in der Open-Source-Gemeinde. Ja, und die künftige Java-VM soll nach den Plänen Oracles auf einem Zusammenschluss der gegenwärtigen VMs JRocket und Hotspot basieren. Sie soll im Rahmen des OpenJDK-Projekts veröffentlicht werden. Bla 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 bla. Und die kostenpflichtige Version, die sorgt halt für Aufregung, weil es gibt halt keine Details. Und irgendwie will man ja dann doch irgendwie schon wissen, was das denn eigentlich bringen soll. Aber hey! Also Oracle macht jetzt halt eine Bezahlversion von Java. Java, was seit Jahren kostenlos von Sun verteilt wurde. So frei nach dem Motto, die machen ihr Geld damit, dass sie irgendwelche Software zur Programmierung verscherbeln. Oder dass sie von Firmen, die Software zur Programmierung verscherbeln, halt Geld haben wollen. Also im Wesentlichen machen sie mit der Programmierung Geld und nicht mit der VM. Und jetzt wollen sie für eine Virtual Machine, für eine JVM, wollen sie Geld. Ja, versucht's. Dass irgendwie außer Firmen irgendjemand kauft, ist dann die andere spannende Frage. So, dann gab es am Montag schon eine Meldung vom LHC. Ich hatte die ja eh auf dem Radar, dass die jetzt diese Woche mit den Ionen dann irgendwie mal anfangen wollten. Der große, tolle Kalender sah allerdings vor, dass sie damit erst am Mittwoch anfangen wollen, dann richtig Physik zu betreiben. Ja, dem sind sie ein bisschen vorweggekommen, indem sie nämlich am Montag 11.20 Uhr Stable Beams mit Ions, Ion Physics Doppelpunkt Stable Beams, deklariert haben. Das habe ich dann auch entsprechend im Blog schon gewürdigt. Also ja, ich weiß gar nicht, was sie im Moment machen. Also denen ist in den letzten Tagen ist ihnen erstaunlich oft die Maschine umgekippt. Von daher, ja, wird im Zweifelsfall dann interessant, wenn sie am Montag dann in dem wöchentlichen Großmeeting sich dann angucken, was dann alles schiefgegangen ist. Aber ja. So, Vodafone ist unneutral. Die haben nämlich verkündet, dass sie Netzneutralität aus dem Fenster treten wollen und Geld damit machen wollen. We will capitalize on the rapid increase in demand for ubiquitous mobile data services and accelerate the rate of adoption by customers in underpenetrated markets by transitioning our data pricing plans to tiered plans and differentiated service levels. Bla, Fasel, Fasel, bla. Also im Wesentlichen, sie werfen Netzneutralität aus dem Fenster und sie wollen von den Leuten, von wo die Daten kommen, unterschiedlich Geld haben. Wo da fehlt. Also, ja, Vodafone. Die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Sorry. Geht nicht. So, dann gab es eine Meldung am 10., das müsste Mittwoch gewesen sein. Da hatte Herr Gruber, Daring Fireball, nämlich einen Artikel verlinkt, wer denn die Windows Phone 7 Updates kontrollieren würde. The official response from Microsoft on the record, Microsoft will push Windows Phone 7 software updates to end users and all Windows Phone 7 devices will be eligible for updates. Also frei nach dem Motto, ja, also Updates, die macht Microsoft und schiebt die einfach an alle Geräte raus. Punkt. Na, weil das ist so der eine große Knall, den man ja vom Androiden-Betriebssystem lernen darf, dass wenn die Netzbetreiber auch noch mitreden dürfen, die einfach gar kein akutes Interesse daran haben, da Software-Updates zu verteilen, weil die machen ja kein Geld zusätzlich damit, wenn sie den Anwendern neuere Betriebssystemversionen für ihre Mobiltelefone anbieten. Nur das bringt ihnen nichts, damit haben sie da kein, wie heißt es so schön, Incentive. Jetzt kann man das incentivisen, ja, ist ja schon gut. Allerdings gab es da auch noch irgendwie dann später eine Meldung, ja, aber es gibt wohl irgendwie doch eine Veto-Funktion, die die Netzbetreiber haben können. Und wenn die dann im Zweifelsfall immer Veto brüllen, dann wäre die Frage, was macht Microsoft? So lange auf die Netzbetreiber eintreten, bis sie dann aufhören, Veto zu brüllen? Also das bleibt halt noch weiter spannend. Aber immerhin, wenn sie also tatsächlich sich da kein Veto dazwischen grätschen lassen, dann könnte man da glatt rein interpretieren, Microsoft hat was gelernt. Was Google noch lernen muss. Flacker, 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 flacker. Mensch, ich bin schon fertig. Dadurch, dass ich den Atommist jetzt nach Teil 2 verschoben hatte, bin ich tatsächlich schon fertig. Da kann ich ja nicht nur den Wind, sondern auch mal das Auge nochmal namentlich und deutlich erwähnen. Also so die letzten paar Tage hat es mich nicht so richtig glücklich gemacht, indem es nämlich die ganze Zeit immer wieder mal, also gestern insbesondere, der Meinung war, rumnörgeln zu können. Rumnörgeln qualifiziert sich übrigens nicht unter dem Begriff Schmerz, weil also für einen richtigen Schmerz ist es zu schwach. Ist aber unangenehm. Fühlt sich halt irgendwie unangenehm an. Also genauer kann ich das auch nicht beschreiben. Und ja gut, also mit so ein bisschen rumgenörgelt hat es die ganze Zeit immer wieder mal. Aber gestern war halt so besonders nervig. Ich hatte dann so die dumpfe Hoffnung, okay, mal abwarten. Wenn es weiter so schlimm bleibt, dann mache ich mich Montag auf dem Weg zum Augenarzt komplett ohne Termin. Gut, heute hat es sich bis jetzt relativ gut in Grenzen gehalten. Also so ein bisschen Genörgel hat es halt mal ab und zu mal gebracht. Aber mit so ein bisschen komme ich irgendwie besser klar, als wenn so im Wesentlichen die ganze Zeit rumnörgelt. Oder zumindest auffällig oft. Aber gut. Ja, Termin ist ja auch noch einen knappen Monat hin. Nach Kompo 238. 239 kann ich zwar noch irgendwie für so tun, als könnte ich planen, aber ich weiß genau genommen nicht, ob nach dem Mittwoch ich noch sinnvoll weiter planen kann, weil die Augenärztin hatte mir ja schon angedroht, dass sie mich nochmal in die Ambulanz schicken will und dass sie da dann geguckt haben will, ob das Silikonöl drinnen bleiben kann. Und meine dumme Hoffnung ist, wenn die da schon an Silikonöl rumhantieren, sie sich vielleicht auch mal um die Linse kümmern könnten. Ja, also wenn die einen grauen Star entwickelt, von alleine heilt die ja dann, glaube ich, nicht mehr wieder weg. Oder so. Oder mir halt irgendwelche lustigen Medikamente geben, dass das Zeug dann wieder sauber funktioniert. Würde mir auch reichen. Aber ja. So, 30 Minuten haben wir. Ist arg windig. Das ist irgendwie ein Herbststurm übrigens. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber einen Namen hat er auch. So wie eigentlich jedes Wetter einen Namen hat. Peace-Wetter. Wobei, Peace tut's ja gar nicht. Jedenfalls kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Newland, das sind irgendwie Russen, aus dem laut ID3Text Album The Greatest Battle den Titel Fantasy. Der ist 5 Minuten 15 lang. Zuletzt gespielt in Kompot 66 und gefunden habe ich das Ganze mal auf GarageBand.com, die es inzwischen nicht mehr gibt. Die sind eingestellt. Deswegen kann ich da auch in den Shownotes irgendwie keinen Link unterbringen. Aber ja. Die Musik habe ich trotzdem noch von denen. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem CC by NC ND Video, also Creative Commons mit Namensnennung, nicht kommerzieller und nicht abgelittener Verwendung, nämlich Alexander Lehmann. Bekannt durch Du bist Terrorist, Rette deine Freiheit, Bugel und gab es noch irgendwie? Ich glaube, irgendwie ein Video gab es noch. Also jedenfalls bekannt durch einige Videos. Der hat jetzt Lobbyismus für Dummies gemacht und hat das Ganze bei Extra 3 zur Verfügung gestellt. Da ist es also nicht nur in der Fernsehsendung mal aufgetaucht, sondern man kann es da jetzt auch runterladen. Im Gegensatz zu Boogle kann man es auch da runterladen. Bei Boogle war nämlich der Download-Link kaputt. Da habe ich mir das dann aus der Sendung rausgeschnibbelt. Puh. Weil wenn es schon Creative Commons lizenziert ist, dann kann ich auch hingehen und es mal aus der Sendung rausschnibbeln. Dann ist ja eigentlich völlig egal, wo ich es her habe. Ist 2 Minuten 53 lang und taufrisch. Ja, so. Und das kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sage dann erstmal grauer Himmel. 12.09 Uhr, demnächst 12.10 Uhr. Wind, genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Jetzt muss ich ja nicht mal mehr aufpassen, ob hier irgendwie eine S-Bahn fährt, weil hier fährt keine S-Bahn. Ist schließlich Niendorf auf Nord oder so. Genau, und dann drohe ich einfach mal damit, dass ich voraussichtlich, eventuell, möglicherweise, vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt, wie zum Beispiel ein Auge. Wobei so die ganzen Nörgeleien, die irgendwie in letzter Zeit mich immer mal wieder geärgert haben, wie zum Beispiel das blöde Handgelenk letzte Woche, die haben halt nicht lange angehalten, aber beim Auge, das hätte halt einen Grund, länger anzuhalten. Von daher hoffe ich mal, dass es das nicht nutzt. Aber ja. So, jedenfalls also drohe ich damit, dass ich eventuell nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Ich habe es zumindest vor. Noch. Genau, dann sage ich viel Spaß mit Fantasy von Newland und Lobbyismus für Dummies und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Lobbyismus für Dummies. Lernen Sie, wie man Politiker effektiv beeinflusst. Und holen Sie sich das Know-how der Profis. Kapitel 1. Erste Schritte in den Bundestag. Als Lobbyist müssen Sie natürlich nicht stundenlang anstehen. Der Bundestagsausweis gehört schließlich zu Ihrer Standardausrüstung. So kommen Sie schnell rein, wann immer Sie wollen. Kapitel 2. Ihre Hauptaufgabe. Immer wieder werden Gesetze geplant, die dem Volk zwar sehr nützen, Ihrem Auftraggeber aber schaden würden. Zum Beispiel strengere Abgasregeln. Ihr Job verhindern Sie diese Gesetze. Nichts einfacher als das. Politiker haben gar nicht genug Zeit und Kompetenz, um sinnvolle Gesetze zu schreiben. Deswegen haben sie rein zufällig immer ein paar schön ausformulierte Gesetze dabei. Nur noch die Folie abziehen, einkleben, fertig. Schon ist das Gesetz überarbeitet. Kapitel 3. Geschenke. Kleine Aufmerksamkeiten machen sich bezahlt. Große Spenden sehen die Parteien besonders gerne. Und wer etwas bekommt, schenkt auch gerne zurück. Freuen Sie sich jetzt schon auf die schönen Steuergeschenke. Kapitel 4. Gegenwehr. Natürlich funktioniert die Arbeit als Lobbyist nicht nur reibungslos. Also, was tun, wenn die Bürger merken, wer dieses Land wirklich regiert? Gründen Sie ganz einfach Ihre eigene Bürgerinitiative. Mithilfe von Webseiten, Kommentaren, Leserbriefen und dem Anwerben von B-Promis dominieren Sie die öffentliche Debatte. Und schon haben Sie die Mehrheit auf Ihrer Seite. Kapitel 5. Der Notfallplan. Doch was tun, wenn auch das nicht funktioniert, weil es zum Beispiel um radioaktiven Müll geht, der 1 Million Jahre, also 12.500 Menschenleben lang, tödlich strahlen wird? Keine Panik. Deutschland wird doch von der CDU und FDP regiert. Lassen Sie sich einfach als Atomlobbyist zum Übernachten ins Kanzleramt einladen und legen Sie den vorbereiteten Geheimvertrag für Laufzeitverlängerungen vor. Die unterschreiben alles. Wer immer brav unterschreibt, wird vielleicht selbst eines Tages Lobbyist für eine schöne, große Firma und viel Geld verdienen. Aber jetzt lehnen Sie sich erstmal zurück und beeinflussen Sie noch ein paar wichtige politische Entscheidungen. Gegen das Volk natürlich. Es ist jetzt schließlich Ihre Demokratie.